Geht's los?
Ja, geniale Einlage hier. Ich muss sagen, dafür haben wir auch investiert, um so kostbare Einstiegsmusik genießen zu dürfen. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, den wir jetzt nochmal aufnehmen dürfen. Es ist ein Geheimnis. Das habt ihr jetzt nicht gehört.
Ein offenes Geheimnis.
Ein offenes Geheimnis, aber wir teilen unsere Secrets. Und das heißt, wir werden heute wieder das gleiche Thema angehen. Jetzt sind wir nur noch versierter. Ein bisschen weniger betrunken, würde ich sagen. Das passt.
Man könnte annehmen,
wir sind nüchtern.
Dass jetzt schon der Second Take ist, dass es dann besser wird.
Genau, das ist richtig. Ja, das ist ja im Filmgeschäft, das ist ja auch so. Take one, take two. Und heute machen wir den Take two zum Postwirtschaftswachstum. Ein langes, typisch deutsches Wort. Ich habe einen russischen Kollegen in Mexiko, der liebt lange deutsche Wörter.
Wie heißt es bei denen? Ja.
Nee, in einem Wort. Boah. Postwirtschaftswachstum bleibt weiterhin ein sehr spannendes und aktuelles Thema. Nicht zuletzt, weil aktuell noch der Klimagipfel in Ägypten in den letzten Zügen ist. Anscheinend geht er in die Verlängerung, aber das war letztes Jahr genauso in Glasgow. Und da wird man morgen eine Bekanntgebung bekommen wahrscheinlich. Und bin mal gespannt. Ich hab mich jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt, aber ich habe die Quellen und ich habe schon meine Fühler ausgestreckt. Wir werden also wahrscheinlich nicht diesen überragenden Erfolg sehen, aber da geht es auch vor allem um irgendwelche Auszahlungen und Ausgleichszahlungen für die Global South Länder zum Beispiel. Aber es wird natürlich nicht über ein Wirtschaftssystem gesprochen, das nicht nur nachhaltig ist, sondern auch systemisch einfach anders gedacht wird. Also einfach mal so als Prämisse für den Talk jetzt gleich, stellen wir uns einfach die exponentielle Kurve des Wirtschaftswesens, der Wirtschaft an. Die wächst exponentiell, das weiß man. Und dann dagegen deckungsgleich.
Technischer Fortschritt.
Sondern ich weiß schon, aber es ist schon eine provokative Frage, können wir gleich klären. Eigentlich meinte ich die Keeling-Kurve oder die CO2-Emissionen, die auch exponentiell hochgehen.
Natürlich.
Und das ist ein kritisches Thema. Wirtschaftswachstum, also unsere Wirtschaftssysteme, unser System beruht auf Wachstum. Ist es limitiert? Es ist limitiert durch begrenzte Umweltressourcen, begrenzte Umwelt und Ressourcen. Und eigentlich ist das Ziel, dass man eben diese Wirtschaftsleistung von Ressourcen entkoppelt. Das ist so der Grundgedanke.
Ja.
Also ein systemischer Ansatz.
Ja.
Genau, und jetzt können wir gleich mal starten. Du hast es schon gesagt. Du kannst es gerne nochmal sagen, provokativ.
Naja, dass natürlich mit dem Wirtschaftswachstum auch der technische Fortschritt einhergeht. Ich denke da immer an den Mikrochip, den ersten. Oder wie hoch die Rechenleistung irgendwie von dem ersten Computer oder so war. Das erste NASA-Raumschiff hatte dieselbe Rechenleistung wie heutzutage ein Handy.
Ja.
Ja? Also übersetzt kann man das auf jeden Fall gerade in der Elektrotechnik oder auch bei Quantencomputern sehr gut beobachten, dass da durch die technologische Forschung es genauso exponentiell nach oben gegangen ist.
Quantencomputern kannst du meine Mitbewohnern ausfragen. Wie macht er jetzt gerade ihre Promotion?
Ja.
Jedenfalls will ich dir ein bisschen da widersprechen, aber das geht schon ziemlich in die Vollen. Also klar, man denkt immer an das Wohlergehen durch die Wirtschaft. Also Wohlstand ist ja so dieser große Begriff. Alle wollen Wohlstand und wir haben uns den Wohlstand erarbeitet durch Wirtschaftswachstum. Und es mag schon sein, dass das so funktioniert hat, aber man muss immer die Kehrseite der Medaille sehen, auf wessen Kosten wir das gemacht haben. Da kommt natürlich Kolonialismus dazu, Postkolonialismus. Und wir haben natürlich Ressourcen erschöpft, aus dem Boden genommen, die jetzt in der Atmosphäre sind und dort verharren werden. Also CO2 vor allem, einer der wichtigsten und schärfsten Treibhausgase, aufgrund der langen Lebensdauer. Und diesen Preis, den wir jetzt zahlen, ist im Grunde ein Anstieg der Temperatur, der globalen Erwärmung, der Risiken durch den Klimawandel. Und das ist eben das Problem an dem Wirtschaftswachstum, weil wir das einfach an der Ausbeutung von Ressourcen koppeln. Ja. Ja, deswegen, und es muss ja nicht alles immer schneller gehen und alles noch höher und alles noch weiter und so weiter. Das ist so ein, das ist so eine Denke, wir kommen da nicht mehr raus. Das ist so irgendwie so eine Spirale, wir müssen immer weiter wachsen. Dabei ist es ja irgendwie komisch, weil irgendwann hören ja dem Organismen auch an, aufzuwachsen. Zumindest wir als Mensch. Aber irgendwie so als sagen wir mal, als Mensch im Sinne von, seit es den Homo sapiens gibt, eigentlich seit den letzten 12.000 Jahren ungefähr, seit wir die landwirtschaftliche Revolution begonnen hat, ist es ja wirklich so, sind ja die ersten Emissionen eigentlich entstanden. Also man sagt sogar, es gibt so, man sollte daran denken, dass eigentlich jetzt nicht die in den letzten 150, 160 Jahren oder sagen wir mit der Industrialisierung, dass die höchsten Emissionen an CO2 emittiert wurden und andere Treibhausgase, sondern auch schon vorher eigentlich viel Landnutzungsveränderungen stattfanden durch Abbau, also Entwaldung und so weiter. Also das meine ich eben nur dazu.
Okay, also zusammengefasst ist die Idee nicht die, dass dann, wie vielleicht viele aktuell auch suggerieren, dass diese Probleme rund um den Bereich der Umwelt und die Emissionen durch technische Innovationen gelöst wird, sondern überwiegend eher, indem man sagt, hey, man haut da mal dem Wachstum eine Bremse rein.
Also man kann schon Wachstum, man kann sicherlich Wachstum so ökologisch machen, dass man Energiesysteme verwendet, die sich also sehr nachhaltig gestalten lassen. Da kannst du sicherlich ein ökologisches Wachstum erreichen, was jetzt nicht so hoch ist, aber was trotzdem zumindest der Natur nicht schadet. Also, wenn wir so jetzt weitermachen wie jetzt, dann entweder werden wir freiwillig unser Konsumverhalten nachhaltiger gestalten oder ändern, oder es wird halt in einigen Jahren, Jahrzehnten unfreiwillig sein, wenn die Rohstoffe halt einfach dafür ausgehen. Aber da haben wir dann natürlich die ganzen Schäden auch schon. Und es macht halt schon Sinn, so einen ökologischen Wandel jetzt schon zu machen, also mit vielen erneuerbaren Energien. Da kannst du ja dann auch den Strom trotzdem bereitstellen. Und aus dem Strom kannst du dann wieder neue, also Photovoltaik zum Beispiel, kannst du viel, sehr viel recyceln. Du kannst auch mit Photovoltaik auf dem Dach theoretisch wieder Photovoltaik machen, so ungefähr. Also jetzt als Beispiel, und dann brauchst du natürlich die Materialien noch, und da müsste man natürlich auch Konzepte, allein mit den erneuerbaren Energien, die sind ja auch teilweise immer noch nicht nachhaltig genug, da müsste man auf so ein Level kommen, dass man es fast vollständig oder am besten vollständig recyceln kann, ja, also und zwar kostengünstig, und da sind wir noch nicht, ja. Und das ist jetzt nur ein Bereich, ja, das gilt auch für Windkraft, das ist auch noch nicht nachhaltig genug, ja, viele von den Komponenten, die wirft man dann einfach danach weg, oder ist es einfach nicht günstig genug, die zu recyceln, und da müsste man, also das Wissen ist da, oder die klugen Köpfe, die das Ganze nachhaltig gestalten
können. Die Ideen, die Theorien, genau. Die Konzepte.
Und dann kannst du natürlich, wenn du Ökostrom hast, günstigen Ökostrom, wo du dann die Erzeugungsmittel jedes Mal wieder nachhaltig neu erstellen kannst oder reparieren kannst, kannst du natürlich schon mal viele Grundlagen stellen, ja? Also das ist die Pflicht, ja? Also da kommen wir nicht drum rum, um diesen Wandel. Also gerade in Sachen Strom kommen wir nicht drum rum, oder Energieerzeugung, ja? Und dann kann man auch viel, wenn der Strom jetzt, also wenn wir jetzt Antriebsmittel, ja, also es gibt auch viele futuristische Sachen, wo man noch nicht wirklich viel geforscht hat, da könnte man auch einfach mal mehr rein investieren, anstatt da nur Fossile zu verbrennen oder die sogar zu subventionieren, so kommen wir natürlich nicht weiter. Wenn wir in dem Bereich sind, dass Strom günstig bleibt, erneuerbare Energien sind ja relativ günstig, wenn sie mal dann stehen. Klar, man hat natürlich das Problem momentan noch von der Grundlast, Da kann man dann drüber streiten, wie man die Grundlast macht, gell? Also da gibt es ja viele Konzepte. Aber wenn sie ja erstmal wenn der Strom günstig und nachhaltig wäre, ja, dann könnte man viel auf Strom umstellen und müsste bei vielen Bereichen nicht mehr andere Rohstoffe, fossile Rohstoffe verwenden. Ja? Also jetzt beim Auto ist es ein Problem, was ich weiß. Also momentan gibt es da noch nicht wirklich so eine Lösung.
Das zeigt das Beispiel ganz gut. Ne?
Mit Batterien ist überhaupt nicht nachhaltig.
Der Gedanke, man stößt dadurch jetzt nicht direkt während dem Autofahren Emissionen aus, aber der Prozess dorthin, die Batterie erstmal zu produzieren und dann, wie die recycelt wird, sind halt die zwei.
Momentan ist es nicht nachhaltig. Theoretisch wäre es möglich, ja. Also dann wird es halt noch teurer werden wahrscheinlich, aber theoretisch wäre auch das Recycling dort möglich. Es fangen auch langsam die Industrie an. Aber da muss man tatsächlich sagen, man kann ja sagen, ja, der Markt regelt das, aber das wird tatsächlich nicht in dem Maß passieren, wo wir es brauchen sollten. Ja, da müsste man tatsächlich stärkere Gesetze machen, dass der Strom nur noch aus nachhaltigen Energiesystemen erzeugt wurde und dass es alles 100% recycelbar ist, also die ganzen erneuerbare Energie, Photovoltaik, Wind und so weiter und es auch gemacht werden muss. Also da könnten wir jetzt, das ist eigentlich eine einfache Gesetzgebung so gesehen und beim Auto könnte man natürlich auch so ansetzen. Klar würde das dann noch eine Weile dauern, beim Auto länger, aber bei den erneuerbaren, also bei der Erzeugung könnte man das so schneller umsetzen, also dass man dann Energiesysteme hätte, die nachhaltig wiederverwendet werden können.
Ganz kurz zwischengerätscht, weil du gesagt hast, also man muss erneuerbare Energien erstmal günstig anbieten natürlich, für den Preis, den sie auch, also dass sie auch den Wert, den sie darstellen und auch den, dass sie so einfach in Anschaffung sind, ne? Und eben erneuerbar im Sinne, also unendlich quasi. Es ist so, dass, ich glaube, das habe ich jetzt vor kurzem in einer Doku gesehen, irgendwie 800 Millionen Euro sind quasi verpufft, wurden an Betreiber von zum Beispiel so Solarparks gezahlt, aber der Strom, die Energie, die erzeugt wurde, produziert wurde, wurde nicht ins Netz eingespeist, weil das Netz einfach noch nicht, keine Kapazität dafür hat, noch nicht ausgereift ist, sondern nicht ausgebaut ist. Das heißt, es wurde einfach, die werden trotzdem vergütet, ja, wie verträglich, vertragbedingt oder so weiter, aber es wird nichts eingespeist. Genau, und das ist ein großes Problem und da schläft man ja schon länger, das wird jetzt schon natürlich wieder politisch, aber da kann man viel mehr machen, da geht es dann um Strom. Strom sieht es aber besser aus, ich glaube, kritisch ist eher so die Wärme. Da ist man noch sehr auf Gas angewiesen. Ja. Jetzt würde ich aber gerne mal so zwei Sachen mal ansprechen. Dann könnt ihr ja mal so drauf reagieren. Also wir haben ja jetzt gesagt Postwirtschaftswachstum. Was ist denn jetzt Postwirtschaftswachstum? Also dass wir halt einfach dieses Wachstum der Wirtschaft irgendwie hemmen oder dass wir jetzt nicht uns darauf konzentrieren. Und warum? Also es gibt ja, wir haben ja vorher über Wohlstand gesprochen und es gibt ja so Wohlstandskurven. Und die sagen immer irgendwas aus über zum Beispiel dieses Bruttoinlandsprodukt, ja, wird da herangezogen. Da gibt es immer diese Meldungen in Nachrichten, ja, hier heute aktuell Prognose wird doch um 0,4% korrigiert. Dann denkst du immer, ist jetzt schlecht. Oder? Ich muss mir jetzt Sorgen machen. Und oft sind ja diese Wohlstandskurven, sagen eigentlich wenig über das Wohlergehen in unserer Zukunft aus. Ja? Also das ist eher immer nur auf Zahlen, immer auf irgendwas Finanzielles bezogen, aber nicht so richtig, der Klimawandel wird überhaupt nicht mit einbezogen. Ja?
Auf die Gesamtwirtschaftsleistung der Unternehmen bezogen.
Ökosystemleistungen zum Beispiel. Ja? Also du wirst jetzt, wenn Insekten sterben, das kommt da gar nicht mit rein. Also eigentlich müsste man sich Sorgen machen, dass jetzt irgendwie über 70% der Insekten in Deutschland, also der Biomasse von Insekten, das ist schon vor wenigen Jahren rausgekommen, einfach verschwunden sind. Ja? Und wir wissen, Insekten, Bienen, andere, die sind wichtig in der Bestäubung. Und das ist eine Wirtschaftsleistung, die wir unentgeltlich annehmen. Und das wird gar nicht anerkannt. Ja,
Es wurde halt vergessen durch diese Industrialisierung, durch diesen Raubtierkapitalismus.
Ja, im Nachhinein, wenn du es dann genau siehst, hast du dann auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann wieder viel weniger Wirtschaftswachstum, weil die ganzen Insekten gar nicht mehr da sind, die es einfach so machen. Ja? Aber das hat natürlich jetzt auch was mit den ganzen mit den ganzen Düngemitteln und Pestiziden zu tun. Ja, also das ist schon nochmal, das ist schon größeres Thema, gell? Also dass man letztendlich sagt, boah, man tut durch diese ganze Pestizide, hat so große Ertragsgewinne und aber das ist nur auf eine kurze Zeit. Und dann hast du dann eben durch die ganzen Schäden plötzlich viel weniger, also nicht viel weniger, aber du hast dann wahrscheinlich, bricht halt immer mehr ein. Klar, ja? Klar. Also dann musst du andere Sachen plötzlich, Faktoren, die davor nicht wirklich ein Problem waren, auch noch mit einem berücksichtigen. Ja. Und dass der Boden sich verhärtet durch viele Faktoren und die großen Maschinen natürlich ist auch wieder so ein Thema. Und dann wird der Anbau von Pflanzen, der wird dann wieder verkompliziert. Also im Nachhinein hast du da wieder Nachteile. Aber also ich möchte tatsächlich noch sagen, also Wirtschaftswachstum an sich sehe ich jetzt als, also da sind wir jetzt kontrovers, also ein bisschen entgegengesetzt.
Komm ran!
Ja, Junge, jetzt reicht's, komm gleich rüber. So, sehe ich jetzt nicht als das Problem an sich. Ich sehe eher, dass man ganz, also sehr strenge Regulierungen macht, also wie zum Beispiel, es gibt ja auch Gesetze in manchen Ländern, dass man keinen Müll mehr auf die Straße werfen darf, so. Weil, also wenn das passiert, zahlst du halt hohe Strafen. Was ist das Problem? Ja, es funktioniert dort, ja. In anderen Ländern, wo du so nicht machst und wo es dann viel Plastik gibt, dann liegt halt überall rum.
Das sind so Basics.
Die nicht schlimm sind. Die tun eigentlich niemand weh und jeder passt halt eher auf. Und da gibt es dann zum Beispiel noch, also wo wir da hinkommen müssen, also ich habe jetzt gerade gesagt, von der Energieerzeugung an sich, dass man alles, zu fast 100% wiederverwendet, ja, also dass man das insgesamt die Regularien so macht, alles was hergestellt wird, muss in irgendeiner Weise wieder einfließen in das ganze Wirtschaftssystem, in Wirtschaftskreislaufsystem, ja, wo man viele Sachen wiederverwendet. Das
Wirtschaft,
ohne zwingend, Natur. Also du meinst, darf ich kurz mal da fragen, du meinst, also das Wirtschaftswachstum an sich ist an sich nicht das Problem, sondern dass diese Wertschöpfungskette wieder ein Kreislauf wird, oder?
Es wird ein ganzer Kreislauf.
Oder überhaupt ein Kreislauf wird. Es geht nicht darum, dass Wachstum irgendwie gedrosselt wird, sondern dass man das Wachstum neu definiert und auch richtig anschließt, dass weniger Ressourcen erschöpft werden.
Also wenn du es jetzt, man kann natürlich, also man kann viel von unseren Vorfahren oder generell von Völkern, Urvölkern lernen, die natürlich an sich, ich meine, klar, wenn die groß geworden sind, hatten die auch ihre Probleme, aber letztendlich haben die genommen vom Wald und das ist alles wieder eingeflossen oder ältere Häuser, da hat man die Baumaterialien wiederverwendet, wenn man was Neues gebaut hat und es ist halt alles irgendwie wiederverwendet worden. Ja. Das ist in der Baubranche ein Riesenproblem, man müsste eigentlich alles wiederverwenden können und auch tun, ja, das müsste dann gesetzlich halt eben vorgeschrieben werden. Mhm. Danke dir. Und dann noch,
lass mich kurz gucken. Du musst jetzt nicht alles abhaken. Ne?
Ich habe nämlich das Wichtige.
Er ist richtig on fire.
Weil das alles so wichtig ist.
Ja, aber was du gerade eben gesagt, Moment, halt das nochmal kurz für dich, was nochmal wichtig ist, weil es war ja die ursprüngliche Frage, wie man
Postwirtschaftswachstum.
Also was Postwirtschaftswachstum genau bedeutet und wie man das definieren
und
kann.
Sinnvoll
ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch eher auf Mattes Seite, weil nicht, weil ich sage, ja geil, immer weiter wachsen und noch mehr Geld scheffeln, sondern weil es einfach unrealistisch ist. Wir haben, in den Schwellenländern unfassbar bevölkerungsstarke Länder wie Indien. Wir haben Länder wie jetzt auch Teile Asiens und China sowieso schon seit längerer Zeit, die alle denselben Lebensstandard haben wollen wie wir. Und die werden sich das nicht nehmen lassen.
Das ist ein großes Problem tatsächlich.
Das kannst du, kannst es denen auch nicht nehmen. Weil Kapitalismus basiert ja auf dem eigenen Besitz sozusagen. Und ja, irgendwo eingebettet natürlich in das Gesetz. Aber dann müsste man ja auch sagen, okay, wir haben jetzt wirklich eine Einheit global, dass da einfach global für alle dieselben Gesetze gelten. Davon sind wir doch noch meilenweit entfernt. Das sieht man ja schon allein bei den Aushandlungen von simpelsten kleinen Gesetzen mit diesem Loss and Damage. Da haben doch jetzt erst 4 oder 5 Staaten erst zugesagt. Ich glaube Österreich, Australien, Neuseeland oder so.
Weil es rechtlich schwierig ist.
Deutschland und die keinen Bock haben, dass es dann so.
Und man kriegt ja nicht mal die. Warte mal ganz kurz, Martin. Ja. Sie kriegen auch nicht die 100 Milliarden zusammen, die sie jährlich eigentlich zahlen.
Ja, ich wenn gehört, man sich überlegt, Österreich macht 50 Millionen.
Ja,
das ist ja,
ja, Deutschland 170 Millionen. 170 ja. Millionen. Aber man ja. muss auch sagen, das ist eigentlich ein Witz von der Wirtschaftsleistung oder auch, wo wird das Geld generiert? Ich meine, leider in den Transaktionen im Börsenbereich, das ist ja, es sind ja gigantische Zahlen. Da müssen wir gar nicht damit anfangen. Also ich finde es interessant, zur ersten Aufnahme, die jetzt die Hörer nie und Hörerinnen nie zu Ohr bekommen werden.
Da waren wir sehr konsensmäßig.
Da waren wir sehr auf einen. Jetzt habe ich hier so eine harte Flanke hier. Ist okay. Ich bin relativ nüchtern.
Nein. Die Idee ist ja gut.
Ich frage euch jetzt einfach ein paar Sachen und dann könnt ihr mal überlegen. Weil es geht ja darum, sagen wir mal ein klassisches Beispiel. Ja? Findet ihr, also Richtung Wachstum ist wichtig, findet ihr, man muss irgendwie immer mehr verdienen? Also, oder gibt es irgendwann mal ein Limit? Also die Statistik packe ich gleich aus, aber wie ist es für euch? Ne? Was habt ihr für ein Gefühl?
So eine Million im Jahr ist schon okay.
Also ich muss mehr sein. Also es gibt hier, Statistik sind irgendwie jetzt, sagen wir, für unseren Raum so 70.000 oder so. Darüber wird man nicht glücklicher.
Ja.
Und im Grunde ist ja glücklich sein irgendwie so ein Bestreben des Menschen an sich. Und wir sind ja auch ein biologischer Organismus. Ja. Das heißt, ist irgendwie unsere Glücksgefühle sind auch limitiert. Also wenn wir noch mehr verdienen oder wenn wir irgendwie noch mehr Statusmethode, das ist alles begrenzt. Mhm. Ja, das sind eher mehr Glücksmomente, aber es ist begrenzt. Mhm. Also da muss man sich schon überlegen, braucht man das, ja, dieses Weiterwachsen. Was du jetzt meinst mit den Schwellenländern oder mit den Entwicklungsländern, absolut, natürlich sehen die unseren Lebensstandard hier, weil den haben wir ja auf Kosten derer aufgebaut. Ja. Und das ist jetzt diese schmale Grat und dieser Spagat, wie kriegen wir das hin? Wir wissen, wenn die genau das erreichen, ja, dann leben wir hier alle quasi wie für 8 Erden irgendwann mal. Ja. Und das haben wir halt einfach nicht. Und da ist die Maus kaputt. Also, wir haben einfach keine 8 Erden. Und teilweise die Industrieländer sind ja schon so, wie als hätten wir hier 2, 3, 4 Erden. Im Rohstoffbedarf und Energiebedarf. Ja. Und das ist ein großes Problem und das schaffst du nicht zu lösen, indem du einfach sagst, ja, wir wachsen einfach weiter in der Wirtschaft, wir versuchen nur ein bisschen mit dem Kreislauf zu schließen. Ja, also es ist ja aktuell ein Förderband, das ist kein Naturkreislauf, ist ja richtig. Ja? Aber da geht es ja trotzdem darum, diese Wirtschaftsleistung zu entkoppeln von Ressourcen. Ja? Also da, wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, also es könnte auch, also erneuerbare Energien zu fördern, ist wichtig. Aber natürlich auch konsequent gegen diesen weiten fortlaufenden Raubbau vorzugehen. Also wirklich, das ist ja ein großes Problem, das passiert. Was wir hier dann besser machen vielleicht, wird dann irgendwo outgesourced und woanders dann schlimmer gemacht. Und dann haben wir am Ende auch die gleiche Rechnung. Das ist eine Mathematik, ganz einfach.
Batteriesysteme zum Beispiel jetzt
momentan. Also auch Elektroautos haben wir, glaube ich, schon
gesprochen. Mit dem Lithium, ne?
Weißt du, erstens, du kannst natürlich auch in Systeme oder in Technologien setzen, die einfach sehr nachhaltig ist, wo du vor Ort eher verwenden kannst. Es gibt viele Ideen in der Hinsicht.
Also so lokales Netzwerkmäßig.
Ja, und dass du eher lokal viele Sachen herstellst, also, und das ist halt generell klar, weißt du, dass man generell etwas also deutlich nachhaltiger lebt und das einfach generell alles wiederverwendet. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel beim Häuserbau und bei eigentlich fast bei allen Bereichen die Sachen wiederverwendest, dann hast du auch gar nicht diese Rohstoffprobleme. Ja? Mhm. Weil jedes Land hat dann letztendlich viel schon vor Ort, verwendet es wieder. Und klar, da müsste man, also das Umsetzen von diesen Strukturen sehe ich schon als herausfordernd an, würde ich jetzt auch mal sagen. Ja. Aber es ist unumgänglich, weil letztendlich... also es gibt die Technologien ganz sicher, wo du quasi vor Ort trotzdem ein gutes Leben führen kannst, also Strom hast, jetzt gehen wir mal von Strom aus, und Biomasse und dann wenigstens für jeden ein Grundstück, wo halt einfach mit der Familie leben kann, und wie man das dann strukturiert, das kann man immer noch gucken, dezentrale Systeme, eher dezentral versorgen auch, also Nahrungsmittelanbau und auch Stromversorgung meiner Ansicht nach, eher dezentral zu machen, dann hast du auch dann hast du viele Abhängigkeitsprobleme nicht mehr, dann kriegst du auch das Problem von den großen Konzernen nicht so, weil du viele, die dann viel Macht haben, weil alles viel dezentraler passiert und die Versorgung viel dezentraler passiert. Und diese Umsetzung ist an sich schon zwingend notwendig. Ja? Also da kommen wir nicht drum rum. Die Umsetzung sehe ich trotzdem als schwierig, herausfordernd an. Absolut. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Es ist möglich. Es ist absolut möglich, weil die Vorfahren, unsere Vorfahren haben auch so gelebt. Ja? Und von denen kann man sich viel
anschauen. Welche Vorfahren redest du?
Deine Person? Die Kelten, die Germanen.
Du Junge, du bist ja hier, du bist ja schon eine quasi Neuzeit gespielt. Ne? Du musst ja hier mal weiter zurückgehen.
Ja, wenn man in die Geschichte zurückschaut.
Die Kelten, Germanen, die Mayas kann man jetzt auch reden, in vielen Bereichen, auch nicht in allen Bereichen. Ja. Man kann sich ja viele Sachen
noch weiter zurück.
Ja, aber in der Vergangenheit ist es halt schon oft passiert, ne, dass deswegen eben gewisse Völker Hegemonien dann an Macht auch verloren haben.
Oder untergegangen
sind, Mayas, weil sie eben vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt haben und zu lange gedacht haben, sie können ewig so weitermachen.
Auf die Kuh gesetzt haben.
Das Universum, egal, auch die Welt, zeigt ja, das ist immer alles im permanenten, stetigen Wandel. Und diejenigen, die sich da am besten anpassen können, sind am Ende die, die überleben.
Ja, und Generalisten.
Ja.
Generalisten.
Und auf der anderen Seite haben wir halt einfach diese extremen Machtstrukturen auf der Öllobby auch basierend, ja, wenn man sich das Ganze anschaut. Ich meine, bestes Beispiel, wir werden jetzt auch dazu gleich den nächsten Podcast dann noch machen, zu Katar. Die haben halt einfach vor in den 70ern, ne, vor 50 Jahren, haben sie das größte Erdgasvorkommen entdeckt. Und wahrscheinlich können sie das noch 100 weitere Jahre fördern. Das heißt für die einfach ein Geldregen, obwohl da sonst nichts ist in dieser Wüste. Ne? Mhm. Sag denen mal, wir stellen jetzt auf Erneuerbare um. Da bist du halt einfach eine Herrscherfamilie und von irgendwelchen zig Milliarden Vermögen an verschiedene Vernetzungen haben, die dagegen arbeiten werden. Und das ist die Schwierigkeit.
Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich meine, das wäre eigentlich auch wieder ein eigener Podcast, den wir machen wollen. Da geht es dann, ich lese gerade das Buch ja hier von Michael Mann, über Climate Wars. Also quasi so gezielte Ablenkung von Fakten, gezielte Denunzierung, Diskriminierung von Galionsfiguren des Klimaschutzes und die für Klimaschutz eintreten und dann diffamiert werden durch gezielte Institutionen von irgendwelchen Medienmogulen, von irgendwelchen Ölindustrie herbeigerufen, Koch Industries ist so ein Punkt, aber da kommen wir eigentlich dann beim anderen Podcast, ein heißes Thema.
Das sind ja diese Machtstrukturen und wie schon das Buch, was du auch sagst, es ist tatsächlich aktuell, es hat, glaube ich, begonnen, ne, dieser Energiekrieg, also wenn man die Nachrichten auch zwischen den Zeilen liest und natürlich sich anschaut, was bei uns da im Osten jetzt passiert, zwischen der Ukraine und Russland, merkt man, okay, da tut sich eine Front auf, ne, also von zwei verschiedenen Machtlagern. Und es geht natürlich überwiegend auch um die Nutzung der noch verbliebenen fossilen Energiequellen, ja, die natürlich heiß umrungen, weil da so viel Einfluss und so viel Vermögen natürlich auch dran hängt und zukünftiges Vermögen, das letztendlich sehr, sehr viel auch vom Weltgeschehen leider diktiert.
Ja. Also genau, ich wollte jetzt noch kurz was sagen, was der Mann vorher gemeint hatte. Mit Nachhaltigkeit, man darf ja diesen Begriff nicht irgendwie missverstehen. Also das ist ja Nachhaltigkeit, klingt immer sehr positiv, aber man weiß, es gibt Greenwashing und Nachhaltigkeit an sich ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern, also sie spricht, ich gehe jetzt auf die Maya Göpel ein, die hatte ich ja schon mal genannt, das Buch, das ist ein ganz, ganz, ganz gut, kann ich empfehlen. Das eben zum Beispiel, sie redet da von einer einfachen Entkopplung. Da ist eben eine nachhaltig sein ohne Einbußen, weitermachen wie bisher, nur eben effizienter. Und das ist eben so die Schwierigkeit. Also wir wollen ja eigentlich einen systemischen Wandel haben. Ja? Und wir machen einfach weiter, wir versuchen so ein bisschen effizienter zu sein. Mhm. Weil sie nennt das deswegen, weil sie auf diesen Rebound-Effekt eingeht. Ich weiß nicht, ob ich den Rebound-Effekt euch das letzte Mal erklärt hatte. Dass man quasi, also wirklich eine wirklich nachhaltige Wirtschaftsweise, muss man daran denken, dass immer, wenn man sagt, wir fördern jetzt eine Technologie, die ist irgendwie leichter zugänglich, es ist, verbraucht weniger Energie, ist leichter zu produzieren, dass am Ende vielleicht dann doch der Energieverbrauch steigt, weil viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, also Zugriff haben. Ja, das wurde damals... wurde das mit der Glühbirne, kann man das so als ersten Rebound-Effekt mal nennen. Mhm. Ja, also das war ja, vorher gab es ja eben die Gaslampen, dann hat man Kohlefaser-Glühbirnen eingesetzt, ja, und dann hat man nochmal einen Schritt weiter mit Wolframdraht, ja, das war dann nochmal effizienter. Man, man denkt natürlich, ja, ja, warte mal, Gaslampen war ja unglaublich schlechte, fossile Brennstoffe und so weiter. Jetzt ist aber, dann hat man eine Glühbirne gehabt und die Glühbirne wurde einfach in jedem Haushalt überall eingebaut, in der Straße, alle Straßen wurden voller Straßenlaternen, voller Glühbirnen installiert. Also der Verbrauch ist ins Immense gestiegen, obwohl ja die Technologie effizienter, irgendwas Effizientes gebracht hatte. Also weniger, eigentlich theoretisch weniger Ressourcenverbrauch, aber am Ende der Rebound-Effekt eben eigentlich mehr Verbrauch erzeugt hat. Ja, das ist eben dieses Kritische. Man muss auch überlegen, diesen Elektroautos, was du ja gesagt hattest, dass man sagt, ja okay, wir haben jetzt dann weniger Verbrennerautos, aber wenn ich dann weiß, dass ich jetzt irgendwie mit einem 1,6 Tonnen schweren Elektroauto mit einer 100 Kilowattstunden Elektrobatterie gleich in der Produktion so viel Verbrauch habe an CO2-Emissionen wie ein Verbrennermotor, ein guter, sparsamer, moderner Verbrennermotor über 200.000 Kilometer emittiert. Da muss man sich auch überlegen, ist das jetzt wirklich das Richtige? Ist das der richtige Ansatz?
Ja.
Also einfach nur sagen, ja, wir machen das Gleiche, nur irgendwie versuchen wir es effizienter zu machen oder versuchen systemisch ein bisschen mehr dran zu arbeiten. Auch vielleicht mehr so soziale Komponenten, mehr naturnahe Komponenten.
Ja, es muss halt auch schon, man merkt es.
Wir reden vom Gleichen, aber wie meinst du das jetzt umsetzen letztendlich? Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir tun einfach nur das Wirtschaftswachstum stoppen. Also das so quasi, das kannst du wahrscheinlich machen, indem du einfach die Ressourcen entziehst. So ein bisschen wie die Politik jetzt.
Das klingt so, als wärst du irgendwie so voll, hätte man dir so einen Draht in den Kopf gesetzt und die Wirtschaft muss wachsen, Wachstum, Stagnation ist schlecht. Wir werden alle verlieren.
Was machen? Was bringt okay. Wenn du jetzt zum Beispiel alles runterfährst? Also dann
ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage, ganz einfach. Hast du das Gefühl, wir brauchen mehr, immer mehr neue Sachen, immer irgendwelche ganz fancy Sachen? Oder haben wir irgendwie unseren Bedarf mittlerweile gedeckt hier im Industrieland Deutschland?
Ich glaube auch, wir sind in gewissem Maßen fast schon müde. Ne? Also ich meine, wir haben ja alles, was wir
an also Konsum, zumindest an Konsum haben wir ja, mehr als genug so gesehen. Ja.
Wir haben ja krasse Technologien.
Ja,
die Nachfrage jetzt nach dieser zum Beispiel Virtual Reality oder auch vielleicht dem Goggles oder der Smartwatch hält sich in Grenzen. Ne? Also man will nicht noch mehr, noch technisierter werden, habe ich so das Gefühl.
Sehr gesättigt sind die Leute. Ja. Eigentlich sind die Leute sehr gesättigt von den ganzen Sachen.
Man hat ja auch schon, also fliegende Flugzeuge wird wahrscheinlich nicht so schnell klappen. Es gibt ja sogar schon ein fliegendes Flugzeug, nämlich ein Helikopter. Ne? Und das ist halt einfach schwierig.
Wie meinst du das, fliegende Flugzeuge?
Fliegende Autos meine ich natürlich.
Fliegende Flugzeuge, hör doch auf, Junge!
Fliegende Flugzeuge, nein, genau. Also es gab ja schon diesen Gedanken, dass wir eigentlich jetzt schon längst fliegende Autos haben könnten, aber es funktioniert halt nicht. Es ist halt oft alles auch so ein bisschen so zukunftsorientierte Geschichten sind teilweise, da hat man zu sehr einfach nur gedacht, okay, es geht exponentiell nur so weiter und ich glaube tatsächlich, da ist was dran, ne? dass da jetzt immer so eine Art Paradigmenwechsel kommt, dass jetzt nicht nur noch exponentiell batz nach oben geht, sondern dass es heißt, okay, wieder ein bisschen Rückbesinnung zur Natur und zu schauen, okay, welchen Werten, wo wir uns jetzt noch nicht so weiterentwickeln in den letzten 200 Jahren, wollen wir uns jetzt weiterentwickeln. Vielleicht eher wieder im zwischenmenschlichen Bereich und so weiter und so fort. Aber, wie gesagt, ich sehe es genauso wie du, ich sehe es etwas als leicht unrealistisch an, weil doch noch letztendlich alles vom Profit der Unternehmen ausgeht, die natürlich auch gleichzeitig diese Wertschöpfung und Arbeitsplätze etc. pp. Schaffen.
Dann darf ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr meint, es sei unrealistisch, dann werden wir ziemlich große Probleme bekommen.
Natürlich.
Also ich komme aus dem Bereich und die ganzen Studien zum Klimawandel, man kann sich die alle runterrattern, da gibt es immer mehr. Und es ist katastrophal und die Leute merken es vielleicht jetzt schon auch, in Deutschland ist tatsächlich einer der am krassesten betroffenen Länder und auch Zentraleuropa. Durch globale Wärmung, also wir haben hier tatsächlich schon, hat man jetzt festgestellt, schon 2 Grad, glaube ich.
Sehr starken Temperaturanstieg.
Also global ist ungefähr 1,5 Grad im Grunde schon erreicht fast. Und 2 Grad ist es eher, so in Zentraleuropa, Deutschland.
Es gab viele Dürren im Sommer, Überschwemmungen.
Genau, und das ist eben, und das ist exponentiell, das steigert sich extrem. Und wenn wir eben sagen, wir machen hier weniger Emissionen in Deutschland, was sehr gut ist, was wir unterstützen, individuell auch was dazu beitragen, müssen wir natürlich überlegen, in den anderen Ländern, wie kann man das schaffen? Und darum geht es bei diesem Loss and Damage nicht nur da, sondern geht es auch darum, wie kann man kompensieren, dass die ein Wirtschaftswachstum, so wie wir, haben können, ohne dass sie eben diesen gleichen Fehler machen müssen, eigentlich den gleichen Weg gehen.
Ja. Was bei denen halt von Anfang
entkoppeln.
An nachhaltig, ja, die Infrastruktur nachhaltig
Wirtschaftsleistung, ja, im Sinne von entkoppeln vom Ressourcenverbrauch.
Also an sich brauchen wir kein Wirtschaftswachstum an sich.
Nein, wir sind ja zufrieden mit dem, was wir schon haben. Wir haben, also hier muss man sagen, wir haben eine Bedarfsdeckung. Wir, wir als hier in privilegierten Europa, wir haben alles, was wir brauchen und es ist mehr als genug da. Aber trotzdem wird immer mehr Profit gemacht mit irgendwelchen anderen Sachen, die so...
Ja, und gleichzeitig entstehen ja auch neue Firmen, es entstehen ja neue Startups,
die dann wiederum Geld haben. Im Gegenteil, also wenn, selbst wenn du sagst, also wenn du jetzt in die Länder guckst, wo besonders viel Geld ist, sehe ich nicht unbedingt, dass also es sind nicht die glücklichsten Länder überhaupt, also sind eher...
Ist eher das ist wieder eine andere Frage.
Ja, das ist eine andere. Ja. Also keine Technologie der Welt hat den Menschen wirklich langfristig glücklich gemacht oder glückselig. Glückseligkeit, das ist philosophisch natürlich wieder, gell? Aber die Technologie wird den Menschen nicht...
Ja, es ist ein Indikator für eine Lebensqualität. Ja. Lebensqualität im Sinne von Hygiene, im Zugang zu gesundheitlichen, also medizinisch notwendigen Behandlungen und so weiter. Das ist, denke ich mal, schon
medizinisch, ein Faktor.
Ja, medizinisch. Lebensqualität oder auch Infrastruktur, der Zugang zu Trinkwasser und so weiter. Daran wird es ja auch alles
ja, gemessen. Langfristig aber
nur... Trinkwasser ist wichtig.
Langfristig, aber ja genau, das ist das Thema. Langfristig nur, wenn keine Ressourcen so verschwendet werden, dass das ganze Ökosystem so verschmutzt wird, dass es auch kein klares Wasser mehr gibt, dann hast du ein ganz anderes Problem. Ja, also du kannst jetzt nicht sagen, medizinisch ist es notwendig, wenn dann in 100 Jahren alle, so viel Verschmutzung da ist, dass die medizinische Sachen, also dass es da auf allen Seiten ein Problem gibt. Ja? Ja.
Muss halt mal wieder ein Katheter verlegt werden für die armen Leute, die unter Adipositas dann leiden, einen frühen Herzinfarkt bekommen. Da muss man sich auch überlegen. Ja. Also natürlich medizinischer Fortschritt, super und wichtig. Ja. Ich wollte nur eine Sache sagen.
Darf ich auch noch mal eine Sache kurz sagen?
Aber wichtig, weil wir müssen über Wirtschaftswachstum
auch reden. Ja, eben, ich bleib beim Wirtschaftswachstum. Okay. Weil das Neue, das Postwirtschaftswachstum, könnte man ja sagen, ist das Wachstum des erneuerbaren Sektors. Auch, sage ich mal, dass in den jetzt Global Player Unternehmern diese Teilressort auch immer größer wird. Und da sind ja Investitionen, vor allem in Know-how und so weiter, sehr, sehr wichtig. Dass sich da auch dann die guten Leute wie dich später mal eingekauft werden können. Ne?
Ja!
Die Sustainable Resource Management studiert haben oder Umwelttechnik und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja ein sprießender Jobsektor auch.
Dass dein Lohn weiter ansteigt, glaube ich, deiner Frage.
Ich mache nichts mehr unter 100.000.
Aber das halt, da wird es doch dann auch wiederum, da entsteht doch dann auch wieder Wirtschaftswachstum, weil die Leute gleichzeitig besser bezahlt werden. Dazu wenn benötigt es Produkte, dazu muss irgendwas produziert werden in irgendeiner Form.
Machen wir mal so. An sich, wenn man jetzt sagt, ja, wenn es so gleichmäßig läuft mit Wirtschaftswachstum, das klingt ja nicht schlecht, ja. Also jetzt schauen wir uns doch mal an, wie ist es denn so in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert mit dem Wirtschaftswachstum? Ist es denn gleichmäßig verteilt worden oder was ist da eigentlich gewachsen? Mhm. Weil die Wirtschaftswachstumsphilosophie, die man damals getragen hatte, das war nach diesem New Deal von Franklin D. Roosevelt, dann noch im Zweiten Weltkrieg, so unter Kennedy schon, war eigentlich so dieses Trickle-Down. Ja. System, Trickle-Down-Effekt, sagt dir was genau. Mhm. Also quasi, dass man Spitzensteuersätze, Vermögens-, Erbschaftssteuern etc. hat man eher gesenkt. Man hat Staatsbetriebe privatisiert, Finanzmärkte dereguliert und so ein bisschen nach der Hoffnung, dass eben, wenn es mehr Reiche gibt, dass die am Ende irgendwie, also quasi, die haben gesagt, the tide lift all the boats, dass irgendwie alle mit davon profitieren werden. Also so ein Trickle-Down, dass im Grunde fällt es dann irgendwie alles so auf alle durch.
Dass die unteren Schichten im Laufe der Zeit dadurch vom Wirtschaftswachstum, den ja der obere Teil der Pyramide sozusagen produziert, dann profitiert. Aber war ein leeres Versprechen.
Ist ein leeres Versprechen, genau. Und also zum Beispiel hier ist ganz interessant, also die Weltbank meinte 2011, dass also der gesetzte Mindeststandard von $1.90 pro Tag in den USA quasi ausreichend wäre, um über der Armutsgrenze zu sein. Ja? Ganz realistisch hat man jetzt aber gesagt, es sind eher so $7.40 pro Tag. Und wenn man das verwendet, diese Referenz, dann leben im Grunde 2019 4,2 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze und somit mehr als 1981. Also wichtig ist, weil da hat man dann zum ersten Mal verlässliche Daten gehabt. Mhm. Und das beweist eben auch, dass dieser Trickle-Down-Effekt im Grunde nicht zu dem Wohlstand für alle geführt hat, sondern eher mehr Ungleichheit erzeugt. Und das merkt ihr doch die ganze Zeit.
Die Vermögenssteuer, die Schere geht ja immer weiter auf, sagt man ja auch, zwischen Arm und Reich. Und die Vermögenssteuer an sich, die wurden ja auch stetig gesenkt. Also ich meine, da wird ja dann quasi das Kapital auch noch weniger besteuert, wo viel schon da ist ungefähr. Mhm.
Also, leider ein ziemlich leeres
Versprechen. Kennt ihr das Wort?
Dennoch ist, wenn man den Statistiken auch von Rutger Breckmann trauen kann, hat das ja schon mitunter auch zu einer gestiegenen Lebensqualität.
Ja, ihr macht mal weiter.
Der Gesamtheit geführt. Auch wenn es natürlich, wenn man in den armen Teil der Erde schaut, immer noch ziemlich düster aussieht.
Wir könnten hier, ihr müsst nicht Pause machen, wir können einfach weitermachen. Ich gehe jetzt hier live während des Podcasts.
Laurin hat heute seine Abschiedsfeier.
Genau, ich werde mal kurz rübergehen. Ja. Ihr macht weiter, Jungs.
Alles los. In einem.
Oder wollt ihr Schluss machen?
Nee, wir haben da noch einiges.
Kannst auch Pause machen, dann machen wir das Licht an.
Machen wir Pause.
So, ja. Bierpause erfolgreich vorbei, geschafft. Was ganz wichtig ist noch zwecks geplanter Obsoleszenz oder Kreislaufwirtschaft, ist, dass man eben die elektrischen Geräte, quasi die Garantien, die sind ja viel zu weit unten, also mit den 2 Jahren, also die müsste man theoretisch einfach mal auf 5 oder 10 Jahre oder länger hochsetzen und auch die technischen Geräte wiederverwenden, also auch Pfandsystem, dass man da einfach fürs Pfand deutlich mehr Cent verlangt, dann bringen die Leute also generell, also dann oder für Müll generell, dann recyceln die Leute generell an sich mehr, da ist mehr Anreiz da. Da werden wir wahrscheinlich noch eine einzelne Folge dazu machen, spezifisch, aber das kommt dann noch dazu. Also nochmal ein Teaser, wir machen viele Teaser jetzt.
Hat ja gerade nur geteased.
Geteased ja immer, nur Teaser. Das ist eine Teaser-Folge. Gut, du wolltest noch was sagen, Lauren?
Ja, ich werde jetzt noch eine halbe Stunde im Log halten. Nein, meine lieben Leute, ganz einfach. Ihr solltet den Kopf nicht verlieren, weil es gibt diesen Begriff fieser Montag, dass man jetzt, man hört immer einen Podcast, auch andere Podcasts sind wunderbar, und dann kommt man am Montag in die Arbeit oder irgendwo hin und
die ganze Motivation ist weg.
Die Motivation ist brach gelegen, man ist irgendwie wieder mit der Realität konfrontiert und denkt sich, was kann ich jetzt als einzelne Person machen? So ja nicht denken. Mhm. Wir sind alle mündige Bürger in einem Rechtsstaat, wir können wählen. Wir können andere anstacheln, motivieren, inspirieren, was zu treiben und irgendwie sich auch zu verändern, versuchen sich zu ändern. Wir müssen systemisch denken, ja, wir müssen diese soziale Funktion erfüllen, ja, und nicht weiter akkumulieren. Und wir müssen auch darüber denken, also Regnose hatten wir ja schon mal den Begriff gebracht, auch mal denken, wie sieht es denn in der Zukunft, also aus der Zukunft zurückgedacht, wie sieht es denn dann eigentlich aus? Also was können wir jetzt richtig machen, damit es in der Zukunft besser wird und eben nicht in diesem Chaos oder diesem Hölle dann landen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also da differenzierter betrachten und Wertschöpfung voranstellen, das ist wichtig, das wollte ich noch dazu sagen. Und jetzt kommt hier ein abschließendes Zitat von einem Doktor.
Ja, es ist von irgendeinem Wissenschaftler, dessen Name mir leider entfallen ist, aber das ist ja auch der Fall, ne? Also das weißt du ja auch, dein Studiengang ist ja sehr wissenschaftlich und da sind sich ja auch fast alle Wissenschaftler einig, dass der größte Wandel von den führenden Positionen, vor allem den Politikern, ausgehen muss, um wirklich entscheidende Sachen auch zu verändern. Ja, weil das System natürlich über die Politik, über Gesetze neu definiert werden kann. Mhm. Und der hat da eben einen Appell gemacht, hat eben gesagt, jetzt auch im Rahmen der Klimakonferenz in Ägypten, hat sich dann damit an vor allem die führenden Köpfe dort gerichtet. Vergessen Sie unsere Geschichte nicht, vergessen Sie nicht, dass unsere Entscheidungen das Ergebnis von Entscheidungen sind, die wir Menschen in der Vergangenheit getroffen haben. Es ist ebenso schwierig, sich von Gewohnheiten zu lösen, von geerbten Infrastrukturen und politischen Strukturen wie von etablierten Denkweisen. Aber es sei machbar. Kultureller Wandel vollziehe sich in seinem eigenen Tempo. Das müssen wir berücksichtigen, denn neu zu denken ist in gewisser Weise die grundlegendste Veränderung, die wir vornehmen müssen.
Punkt.